Willkommen beim Format Peripher.
Ein Podcast über die Randgebiete der Philosophie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Format Peripher. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das in der Philosophie seit einiger Zeit große Wellen schlägt und viel mit alltäglichen Erfahrungen der Diskriminierung und Ungerechtigkeit zu tun hat. Es geht um epistemische Ungerechtigkeit und der Verbindung von Gerechtigkeit und Wissen. Man kann dieses Thema mit der Frage konkretisieren, wer denn eigentlich sprechen darf und wem denn überhaupt geglaubt wird. Steigen wir in diese Fragen einmal ein. Das Thema epistemische Ungerechtigkeit steht auf der Grundlage der Arbeiten der Philosophin Miranda Fricker. Sie hat ein einflussreiches Buch geschrieben mit dem Titel Epistemic Injustice, Power and Ethics of Knowing, das 2007 erschienen ist. Fricker ist Professorin für Philosophie am Graduate Center of the City University of New York und arbeitet unter anderem zu politischer und feministischer Philosophie. Sie hat unter anderem auch den Sammelband The Cambridge Companion to Feminism and Philosophy mit herausgegeben. Ja, ihr Buch Epistemic Injustice oder epistemische Ungerechtigkeit hat eine sehr große Forschungswelle erzeugt und neue Zugänge eröffnet. Fricker untersucht in ihrem Buch nämlich den distinkt epistemischen Zugang zu Ungerechtigkeit, also wie hängen Wissen und Ungerechtigkeit eigentlich zusammen? Und dieses Thema hat, wie wir noch in dieser Folge sehen werden, sehr viele Implikationen. Wenn wir zunächst einmal an Gerechtigkeit denken, denken wir vielleicht zuerst an Aristoteles und das, was er in der nikomachischen Ethik über Verteilungsgerechtigkeit sagt. Dann könnten wir etwa zur Frage kommen, wie können Güter, die auf einem endlichen Planeten notwendig begrenzt sind, gerecht verteilt werden? Das wäre die Frage der Verteilungsgerechtigkeit auf ein modernes Problem übertragen. Und diese Frage, wie man Güter verteilt und wie das gerecht geschehen kann, ist eben ein klassisches Problem in der Diskussion zum Thema Gerechtigkeit. Denken wir jetzt mit Fricker über die Verbindung von Wissen und Gerechtigkeit nach, könnte man dann zum Schluss kommen, es gehe hier darum, wie zum Beispiel der Zugang zu Bildung und Information verteilt wird. Das ist ein Thema, das gerade auch in der KI-Forschung und in der Schnittstelle zur Philosophie behandelt wird, wo man dann nämlich fragt, was eigentlich die materialen Grundlagen dieser neuen Technologien sind, wo die Datenzentren eigentlich sind, wer dort Zugänge hat. Aber das meint epistemische Ungerechtigkeit hier eigentlich nicht. Das Handbuch zu epistemischer Ungerechtigkeit macht dagegen deutlich, dass dieses Konzept weit über die Wissenschaft hinaus eigentlich das Kernanliegen vieler sozialer Bewegungen wie Hashtag MeToo und Hashtag Black Lives Matter abbildet. In diesen Kontexten tauchen nämlich Fragen auf wie, wer hat in der Gesellschaft eine Stimme und wer nicht? Haben alle Stimmen die gleiche Handlungsfähigkeit, Macht und Glaubwürdigkeit? In wessen Sinne kommunizieren diese Stimmen? Wer wird verstanden und wer wird vielleicht bewusst nicht und zu welchem Preis missverstanden? Wem wird geglaubt und wer wird anerkannt und mit wem wird verhandelt, zum Beispiel wenn man an die politische Ebene denkt? Um diese und ähnliche Fragen soll es also beim Thema der epistemischen Gerechtigkeit gehen und es fällt leicht auf, dass dieses Thema auch mit einer Umkehrung epistemischer Gewalt nämlich verbunden sein kann. Denn Ungerechtigkeit kann nur in irgendeiner gewaltsamen Form aufrechterhalten werden. Und zu diesem Thema habe ich im Format Mittelpunkt mit Claudia Brunner ein Interview geführt, wo es eben um bestimmte koloniale Muster der Wissensproduktion geht. Das wäre eben auch ein klassisches Beispiel epistemischer Ungerechtigkeit, das momentan in der Philosophie sehr stark verhandelt wird. Hier geht es dann darum, welche Formen von Wissen überhaupt als Wissen akzeptiert werden, was überhaupt in Lehrplänen steht, wie auch bestimmte Vorstellungen von Geschichte, von Moderne und so weiter geformt werden, die immer auch in einem kolonialen Verhältnis verstrickt sind, welche Perspektiven zugelassen werden und welche nicht. Das war auch ein Teil des Interviews und vor allem ging es auch darum, den speziellen Blick auf die Friedensforschung, die eben Claudia Brunner vertritt, einzunehmen, in der nämlich dann auch die Frage gestellt werden muss, was wir eigentlich mit Frieden meinen, was wir eigentlich mit Gewalt meinen, welche Formen von Gewalt nicht anerkannt werden, obwohl sie doch eigentlich Gewalt sind. Das heißt also, der erste Einblick in dieses Thema gibt folgendes Bild wieder. Epistemische Ungerechtigkeit hat etwas damit zu tun, wo Wissen bestimmte Ungerechtigkeit reproduziert oder auf bestimmten Ungerechtigkeiten basiert. Und das ist eben genuiner Bestandteil eines Bereichs der Philosophie, den man als Sozialphilosophie bezeichnen könnte, also Man spricht hier über soziale Kontexte, in denen zum Beispiel Zuschreibungen von Glaubwürdigkeit erzeugt werden. Zum Beispiel in Gerichten, das wäre ein klassisches Beispiel dafür, wo eben Glaubwürdigkeit zugesprochen wird oder nicht. Und über all das werden wir in dieser Folge noch genauer reden. Ja, eigentlich würde an dieser Stelle der Peripherfolgen ein Quiz erscheinen. Das ist nun leider nicht mehr der Fall, zumindest vorübergehend, denn wir haben in Folge 47 erklärt, dass Roxana sich aus diesem Podcast eben aus zeitlichen und finanziellen Gründen, also der Finanzierung unseres Podcasts wegen, eben mehr zurückziehen muss und dass auch die Peripherfolgen und auch zum Teil die Interviews, zumindest mit Mittelpunkt, wie es bisher auch war, mehr in meine Verantwortung fallen werden. Das finde ich sehr schade, denn die Quizrunden waren für mich immer sehr unterhaltsam und auch, denke ich, eine schöne Unterbrechung für die doch sehr konzentrierten Inhalte, die in diesen Podcast-Folgen präsentiert werden. Und ich möchte in dieser neuen Konstellation, wo ich eben alleine diese Podcast-Folge für Peripher aufnehme, nicht darauf verzichten, solche Unterbrechungen und auch andere Inhalte noch mit einzufügen. Und deswegen gibt es jetzt etwas, was wir an anderer Stelle schon eingeführt haben, nämlich auf unserem Instagram-Kanal. Dort hatten wir nämlich eine Reel-Reihe zu PhilosophInnen, ein PhilosophInnen-Lexikon, in dem Roxana Frauen aus der Philosophie vorstellt, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Auch dieses Format fällt leider etwas weg, zumindest für den Moment. Und deswegen möchte ich es hier in die Peripherfolgen einbauen, wo man noch etwas ausführlicher darüber reden kann, denn die Reels sind natürlich zum Teil zeitlich sehr begrenzt. Hier also ein interessanter Fakt aus der Philosophiegeschichte, der oft übersehen wird. Und zwar, welche Frau lehrte an der ältesten Universität Europas bereits mit 21 Jahren Philosophie? Ich hätte die Antwort darauf nicht gewusst, bevor ich diese Recherche angestellt hatte. Das war nämlich Laura Maria Caterina Bassi, die 1711 in Bologna geborene italienische Philosophin und Physikerin. Laura Bassi galt früh als Wunderkind und lernte in Kinderjahren Latein, obwohl kirchliche Würdenträger ihren Eltern davon abrieten, ihr eine gründliche Ausbildung zu verschaffen. Trotzdem studierte sie Mathematik, Physik, Philosophie und Medizin in Bologna und promovierte 1732. Damit war sie nach Elena Coronaro Piscopia erst die zweite Frau, die in Philosophie einen Doktortitel erhielt. Mit 21 begann sie in Bologna Vorlesungen zu halten und lehrte dort 28 Jahre lang. Sie war wohl die erste angestellte Lehrbeauftragte in Europa. Gleichberechtigt lehren konnte sie aber nicht, da Frauen diese Leistung abgesprochen wurde, und so kämpfte sie permanent gegen bestimmte Auflagen. So erhielt sie zum Beispiel erst 1750 die Erlaubnis, privat Experimente durchzuführen, was für ihre männlichen Kollegen immer selbstverständlich gewesen war. Von ihren Werken sind leider nur Gedichte und wenige wissenschaftliche Abhandlungen erhalten geblieben, und sie starb 1778 und erhielt bisher nur eine ungenügende Rezeption. Das war der Philosophie-Fact dieser Folge.
Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify oder Apple Podcast bewertest und mit anderen Philosophieinteressierten teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Unser Podcast finanziert sich nur durch Spenden. Wie du uns finanziell unterstützen kannst, erfährst du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's.
Zurück zum Thema epistemischer Ungerechtigkeit. Wir sollten das jetzt einmal genauer aufdröseln. Das Konzept der epistemischen Ungerechtigkeit, das dann auch von der afroamerikanischen Philosophin Christy Dodson nach Fricker besonders stark gemacht wurde, unterteilt Fricker in zwei Formen, und zwar in die sogenannte testimoniale und in die hermeneutische Ungerechtigkeit. Die testimoniale Ungerechtigkeit ist die Ungerechtigkeit, die auftritt, wenn Vorurteile dazu führen, dass eine Hörerin dem Wort eines Sprechers eine geringere Glaubwürdigkeit beimisst. Das klassische Beispiel hier wären Menschen mit Behinderung. Es ist aus der Psychologie weitgehend bekannt, aus der Vorurteilsforschung, dass Menschen mit Behinderung oft weniger Kompetenz zugesprochen wird, allein aufgrund dieser Behinderung, also das wäre eine Form von Ableismus. Und diese Form der Diskriminierung hat eben auch eine Verbindung zum Thema Wissen und der Gerechtigkeit, die damit einhergeht. Denn die Zusprache von Glaubwürdigkeit, auch in diesem Fall von Kompetenz, würde ja heißen, dass man diesen Personen mit Behinderung, das heißt auch eine geringere Glaubwürdigkeit zum Beispiel, und damit eine bestimmte Form der Ungerechtigkeit erzeugt. Die zweite Form der hermeneutischen Ungerechtigkeit bedeutet, Zitat, die Ungerechtigkeit, die eintritt, wenn ein bedeutender Bereich der eigenen sozialen Erfahrung aufgrund eines strukturellen Identitätsvorurteils in der kollektiven hermeneutischen Ressource dem kollektiven Verständnis entzogen wird. Zitat Ende, ein sehr, sehr kryptischer Satz. Das sollten wir etwas genauer untersuchen. Das Beispiel, das ich hier heranziehen möchte, wäre das des Patriarchats. Bei der hermeneutischen Ungerechtigkeit geht es darum, dass bestimmte Verstehensprozesse verhindert werden aufgrund einer sozialen Erfahrung, die strukturell durch Identitätsvorurteile geblockt ist. Im Patriarchat würde das bedeuten, dass bestimmte Formen der Unterdrückung von Frauen selbst wiederum gar nicht auffällt, weil die hermeneutischen Ressourcen entzogen werden in einem kollektiven Verständnis. Das heißt konkret zum Beispiel die Zuschreibung bestimmter Rollenbilder oder Verhaltensweisen, die als weiblich in Anführungszeichen markiert werden, und die Erwartungen, die damit einhergehen, werden im Patriarchat durch bestimmte Formen von Unterdrückung und Zwang aufrechterhalten. Und die Einsicht, dass es sich hierbei um bestimmte Formen von Unterdrückung und Zwang handelt, wird eben verhindert, indem die hermeneutischen Ressourcen zur Einsicht darin entzogen bleiben. Um also das Beispiel der Rollenzuschreibungen wieder aufzugreifen, würde das bedeuten, dass Frauen, die Ressourcen entzogen werden, zu verstehen, dass hier bestimmte Rollenzuschreibungen auf sie aufgedrückt werden, die Teil eines patriarchalen Systems sind, und der Entzug der Möglichkeiten, das einzusehen, dass hier vielleicht bestimmte Ungerechtigkeiten vorliegen, das wäre eine Form von hermeneutischer Ungerechtigkeit, die ausgeübt wird. Wenn wir nun diese beiden Formen testimonialer und hermeneutischer Ungerechtigkeit gegenüberstellen und vergleichen, fällt zum ersten auf, dass die testimoniale Ungerechtigkeit sich eher auf die Zusprache von Glaubwürdigkeit konzentriert, das heißt auch eher ein sozialer Prozess ist, der von außen kommt. Und hermeneutische Ungerechtigkeit zum Zweiten eher etwas ist, das einen Verstehensprozess beschreibt, der innerlich vollzogen wird. Also die Einsicht zum Beispiel, inwieweit man selbst sich als wissende Person in einem bestimmten Kontext versteht. Bin ich glaubwürdig? Sehe ich mich als glaubwürdig? Habe ich eine bestimmte Einsicht darin, wie ich unter Unterdrückungsmechanismen lebe oder nicht? Das heißt, wie mir praktisch Ungerechtigkeit geschieht. Diese Unterscheidung sollten wir noch etwas weiter vertiefen. Epistemische Ungerechtigkeiten betreffen und richten sich immer gegen Wissende als Wissende. Und es gibt hier eine große Bandbreite und es durchzieht alle epistemischen Praktiken und Institutionen. Da wären als erstes Lehrpläne zu nennen, also was wird eigentlich gelehrt? Was wird als Wissen überhaupt verstanden? Welche Formen werden dort anerkannt? Was sind auch Inhalte, die als besonders wissenswert gelten? Das sind alles Formen, die auf bestimmten Formen von Ungerechtigkeiten basieren können. Das nächste Beispiel wären sowas wie Gerichte. Das habe ich zu Beginn schon angesprochen. Und dort gibt es natürlich die Frage, wem wird geglaubt? Also wer gilt als glaubwürdig? Und Ronen Steinke hat in einem Buch zum Thema Klassismus genau diese Form von Ungerechtigkeiten auch dokumentiert. Er hat sich in Gerichten angeguckt, wie dort Glaubwürdigkeitszuschreibungen ausgesprochen werden, also eigentlich wie Prozesse funktionieren, wem geglaubt wird und so weiter und wo man vielleicht nochmal einmal extra nachfragt und bei wem das schon okay ist. Und er weist da auf bestimmte Formen von Klassismus hin, also die Diskriminierung aufgrund der Klassenzugehörigkeit. Finanziell ärmere Menschen wird dann weniger geglaubt und zwar nicht deshalb, weil sie an sich nicht glaubwürdig sind, sondern weil dieses Kriterium, dass sie wenig Geld haben, dass sie nicht viel verdienen, als Vorurteil dient, um ihnen diese Glaubwürdigkeit abzusprechen. Das ist eben eine Form von Klassismus. Und hier würde es ganz klar um testimoniale Gerechtigkeit gehen, also wem bestimmte Zuschreibungen der Glaubwürdigkeit zugesprochen werden und wem nicht. Und in diesem Fall eben aufgrund des Klassismusvorwurfs, der dort eben wirksam wird. Ein weiteres Beispiel wäre die Geschichtsschreibung und Wissenschaft, denn dort werden bestimmte intellektuelle Traditionen ignoriert, verzerrt, abgewertet, aufrechterhalten. Manche werden besonders betont. Und die Frage ist, woran liegt das? Das hat natürlich nicht immer mit Ungerechtigkeiten zu tun, aber es kann mit ihnen zu tun haben. Und wir sehen natürlich jetzt nochmal bezugnehmend auf das Interview mit Claudia Brunner, dass dort auch in bestimmten Wissenspraktiken, in diesem Fall eben der Friedens- und Konfliktforschung, bestimmte Annahmen über Frieden und globale Ordnung herrschen, die natürlich auf bestimmten Formen von Ungerechtigkeiten basieren, weil sie aus bestimmten kolonialen Verhältnissen noch abgeleitet werden. Nun sind alle diese gerade genannten Beispiele soziale Orte und beschreiben soziale Prozesse. Und auf sozialer Ebene entstehen aufgrund epistemischer Ungerechtigkeiten Probleme im gegenseitigen Verständnis. Es kommt zu Verzerrungen in der Wahrnehmung anderer Positionen und zu einem erschwerten Verständnis des Gegenüber. Das nennt Fricker dann epistemische Dysfunktion. Nun ist es so, dass testimoniale Ungerechtigkeit und hermeneutische Ungerechtigkeit nicht strikt voneinander zu trennen sind. Natürlich hängen sie in der Praxis sehr stark zusammen. Die Glaubwürdigkeit, die mir zugesprochen wird in bestimmten Kontexten, hat auch etwas damit zu tun, welche Glaubwürdigkeit mir zugelassen wird als wissende Person. Da möchte ich nochmal gerne auf das Beispiel von Ronen Steinke eingehen, denn dort wird das nämlich sehr eindrücklich. Wenn Steinke feststellt, dass Personen mit geringerem Einkommen in Gerichten weniger geglaubt wird, was einem klassistischen Vorurteil entspricht, dann handelt es sich hier ganz klar um eine Form testimonialer Ungerechtigkeit, wie gesagt. Und diese muss gar nicht explizit geäußert werden. Das reicht schon, wenn man öfter nachfragt, nach den Beweggründen fragt und das bei anderen Personen vielleicht nicht so ernst nimmt. Das Vorurteil, das hier wirksam sein könnte, wäre in einem Beispiel wie folgt. Eine Person steht vor Gericht, weil sie etwas gestohlen hat und sie ist nicht vermögend und hat ein geringes Einkommen. Mit dieser Zuschreibung sind in unserer Gesellschaft sehr starke Vorwürfe der Faulheit assoziiert. Diese Person ist faul, sie will nur nicht Leistung erbringen. Und wie gesagt, was die testimoniale Ungerechtigkeit betrifft, muss das oft gar nicht explizit formuliert werden. Aber wenn wir das nun übertragen auf die hermeneutische Ungerechtigkeit, finden wir oft, dass es dort explizit formuliert wird, und zwar von den Personen selbst. Das Beispiel würde dann wie folgt lauten: Die angeklagte Person könnte in diesem Kontext vielleicht zur Überzeugung gelangen, dass es ja stimmt, dass sie vielleicht eher faul ist oder dass sie eben keine Leistung erbringen möchte und dass sie ja vielleicht doch schuldig sei. Und das kann natürlich alles stimmen. Es geht in diesem Beispiel nur darum zu zeigen, dass hermeneutische Ungerechtigkeit hier zum Beispiel daran liegen könnte, dass diese Person nicht die Mittel hat, einzusehen, dass sie in gesellschaftlichen Verhältnissen leben könnte, die es ihr erschweren, für ihr Einkommen zu sorgen, und dass der Fehler deshalb vielleicht nicht einzig und allein bei ihr liegt und sowieso nicht aus dieser klassistischen Zuschreibung heraus erklärt werden kann. Es scheint also auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen testimonialer und hermeneutischer Ungerechtigkeit zu geben. Die Philosophin Hilke Hähnel fasst den Zusammenhang von testimonialer und hermeneutischer Ungerechtigkeit wie folgt zusammen.
Zitat: Es liegt auf der Hand, dass eine Person in vielen Fällen sowohl unter testimonialer als auch unter hermeneutischer Ungerechtigkeit leidet, und beide sind oft voneinander abhängig. Dies ist zumindest teilweise damit zu begründen, dass beide Arten epistemischer Ungerechtigkeit sich in hohem Maße auf den Begriff der Identitätsmacht, der Identitätsvorurteile und der kollektiven hermeneutischen Ressourcen stützen. Fricker definiert Identitätsmacht als eine Form sozialer Macht, die direkt von gemeinsamen sozial-imaginativen Vorstellungen über die sozialen Identitäten derjenigen abhängt, die in die jeweilige Machtausübung involviert sind. Identitätsvorurteile als ein Etikett für Vorurteile gegenüber Menschen qua sozialem Typus und kollektive hermeneutische Ressourcen als unsere gemeinsamen Werkzeuge der sozialen Interpretation. Zitat Ende.
Gerade der letzte Aspekt der gemeinsamen Werkzeuge der sozialen Interpretation passt natürlich zu dem eben erwähnten Beispiel im Gericht und Ronen Steinkes Fall. Denn man muss dort fragen, was sind eigentlich die Werkzeuge der Interpretation dieser sozialen Situation? Also warum kam es dazu, dass diese Person einen Diebstahl begangen hat? Und welche Perspektiven und welche Formen der sozialen Interpretation lässt man auf diesen Fall zu? Kommen wir abschließend dazu, was Fricker zu den Lösungsansätzen dieser Form von Ungerechtigkeit zu sagen hat. Die testimoniale Ungerechtigkeit hat zusammengefasst eine individuelle und systemische Komponente. Sie bezieht sich auf die Fähigkeit, verstanden werden zu können als Trägerin von Wissen. Zusammengefasst hat die testimoniale Ungerechtigkeit eine individuelle und systemische Komponente. Sie bezeichnet die Fähigkeit, verstanden werden zu können, als Trägerin von Wissen für glaubwürdig ausgezeichnet zu werden. Diese auch als Zeugenschaft betreffende Ungerechtigkeit bezeichnete Form bedeutet, dass ein Hörer den Aussagen der sprechenden Person schwache Glaubwürdigkeit zuspricht und das oft aufgrund eines auf die Identität fixierten Vorurteils. Laut Fricker bestehe die Lösung für dieses Problem in einer ethischen Modellierung, Zitat, auf dem Prinzip der Analogie zwischen moralischer und epistemischer Wahrnehmung, Zitat Ende. Die Analogie meint, dass wohlwollendes und gerechtes Hören als Gegenmittel zu der testimonialen Ungerechtigkeit als eine Tugend der Empathie entwickelt werden muss. Es handelt sich um eine Tugend der Zeugengerechtigkeit, die nicht eingeübt bzw. ausgebildet sein kann, genau wie ein moralischer Sinn. In dieser Tugend sind wir also nicht alle schon drin, die Abstufungen entstünden durch ein historisch-kulturelles Milieu. Ich denke, das könnte man wie folgt verstehen. Die testimoniale Ungerechtigkeit, die aufgrund eines auf die Identität fixierten Vorurteils entsteht, kann nicht einfach ausgeschaltet werden. Das heißt, wieder ein Beispiel, wenn einer schwarzen Person aufgrund ihrer Identität wenig Glaubwürdigkeit zugesprochen wird, eben aufgrund eines rassistischen Urteils, kann man nicht einfach verlangen, dass man dieses Vorurteil abschaltet, in dem Sinne, dass es einfach möglich wäre, darauf zu verzichten. Das wäre wünschenswert, aber sehr utopisch gedacht, und in der sozialen Praxis müssen wir uns eingestehen, dass sowas wahrscheinlich eher nicht funktionieren wird, und vor allem in solchen Fällen, wo konkrete Konflikte herrschen und auch Spannungen, man nicht davon ausgehen kann, dass diese Bereitschaft oder auch diese Möglichkeit überhaupt besteht, auch allein psychologisch gedacht. Was der testimonialen Ungerechtigkeit aber entgegengehalten werden kann, ist eine bestimmte Tugend, ein wohlwollendes und gerechtes Hören, das als eine Tugend der Empathie entwickelt werden kann. Das nennt Fricker dann die Tugend der Zeugengerechtigkeit, und indem man diese kultiviert und ständig heranzieht, kann man seine Vorurteile zügeln und ihnen entgegenwirken und so durch weniger testimoniale Ungerechtigkeit oder vielleicht sogar Zeugengerechtigkeit walten lassen. Was die hermeneutische Ungerechtigkeit betrifft, ist diese ja eher kollektiv strukturell und als eine Armut an begrifflichen Ressourcen zu verstehen, um das eigene Erlebte oder Empfundene zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, man erfährt zum Beispiel etwas nicht als ungerecht oder als Unterdrückung, als Gewalt vielleicht sogar, weil man in einem System aufwächst, in dem das normalisiert wird oder in dem die Bedingungen so gelegt sind, dass die Personen, die das betrifft, nicht die Möglichkeit haben, einzusehen, dass es sich vielleicht um Gewalt, um Unterdrückung und so weiter handelt. Hermeneutische Ungerechtigkeit entstehe also im Vorfeld der Zeugenungerechtigkeit, und das Beispiel, das Fricker hier anzieht, ist sexuelle Belästigung. Denn diese kann man ja nur benennen, wenn man schon erkennen kann, dass es sich um sexuelle Belästigung handelt. Das heißt, wenn man versteht, wenn man die Möglichkeiten, die Ressourcen hat zu verstehen, dass es sich hier um sexuelle Belästigung handelt, das heißt auch Form hermeneutische Ungerechtigkeit bereits abgelegt hat. Und selbst wenn das schon geschehen ist, kann dann immer noch testimoniale Ungerechtigkeit draufkommen, und zwar wenn dann den Personen einfach nicht geglaubt wird, also wenn gesagt wird, naja, das ist nicht so und du bist nicht glaubwürdig und so weiter und so fort. Das heißt, epistemische Ungerechtigkeit in hermeneutischer Hinsicht entspringe einer Lücke in kollektiven, kommunikativen Ressourcen, das heißt, verschiedene soziale Gruppen sind davon stärker betroffen. Das hermeneutische Problem ist de facto strukturell angelegt. Bestimmte Gruppen fallen immer aus dem Netz. Es gibt Begünstigte, die einfach einen schnelleren Zugang zu Ressourcen haben, so wie das System, in dem sie leben, strukturiert ist. Und aufgrund der Ressourcen können sie ihre Benachteiligung erkennen und benennen. Und erst dann können sie diese artikulieren und dann in einem öffentlich-kommunikativen Sinne ihr Leid auch zeigen. Sie können also anders als weniger Begünstigte ihr Leid artikulieren und das öffentlich sichtbar machen. Nur das Leid, das artikuliert wird, kann öffentlich als solches gesehen werden bzw. verschafft sich Gehör. Die Frage, um die es hier eigentlich geht, ist, wie man zum Beispiel Formen der Ungerechtigkeit, der Unterdrückung heraushören kann aus den Schilderungen einer Person, die selber gar nicht weiß, dass sie unterdrückt wird. Und Frickers Lösung ist, dass die hörende Person nach dem Prinzip wohlwollender Interpretation agieren muss. Das erinnert etwas an die Praxis einer Psychologin. Das heißt, das Implizite muss herausgehört werden. Das führt Fricker natürlich noch viel ausführlicher aus in ihrem Buch, aber für einen ersten Einblick in das Thema der testimonialen und hermeneutischen Ungerechtigkeit und der epistemischen Ungerechtigkeit im Allgemeinen sollte diese Folge jetzt ausreichen. Herzlichen Dank, dass du die Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn du Kritik, Anmerkungen oder sonstige Kommentare hast zu diesem Thema oder dir noch weiterführende Inhalte dazu wünscht, schreibe uns gerne unter podcast@narabau.de, und folge uns sonst auch auf Social Media, abonniere unseren Newsletter und bis zur nächsten Folge. Dir hat die Episode gefallen?
Denke daran, den Podcast zu abonnieren, zu teilen und dein Feedback einzubringen.
Unser Podcast ist nur durch deine finanzielle Unterstützung möglich. Mehr dazu erfährst du in den Shownotes.
Danke und bis zur nächsten Folge.